herzlich willkommen zur 58. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und wie immer begrüße ich zunächst meinen Kompagnon Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Ja, heute wird es leider stressig. Heute geht es um ein ganz aktuelles Thema, den neuen Stressreport 2025 der Techniker Krankenkasse. Ein Report, der klarer kaum zeigen könnte, wie sehr Stress inzwischen zum Alltag vieler Menschen geworden ist und warum das für Unternehmen kein Randthema mehr ist, sondern wirklich ein zentrales Führungs- und Organisationsproblem mittlerweile.
Genau, steigen wir mal direkt in ein paar Zahlen ein. Also der Bericht zeigt, dass 66%, also zwei Drittel aller Menschen in Deutschland sich häufig oder manchmal gestresst fühlen. Bei den 18- bis 39-Jährigen sind es sogar 83%. Und das ist jetzt nicht irgendeine Studie. Die gibt es jetzt schon ja viele Jahre. Sie wird immer alle 4 Jahre neu herausgebracht. Das ist auch nicht nur eine Studie, sondern es beschreibt tatsächlich die Ausgangslage, in der ja auch Organisationen heute arbeiten.
Ja, und deswegen wollen wir heute mal gemeinsam beleuchten, warum ist das so? Welche Faktoren treiben auch den Stress heute? Und natürlich unsere Perspektive vor allem, was heißt das für Unternehmen, was heißt das für Führung und Zusammenarbeit?
Ja, also gehen wir mal schrittweise durch. Was zeigt der Stressreport 2025 der Techniker? Also der erste große Befund ist, Stress ist im Alltag angekommen. Ne? Vergleicht man das noch mit 2013, da lag die Stresshäufigkeit bei 57%, auch schon sehr hoch. Heute sind es 66%. Also in nur 12 Jahren hat sich hier wirklich dauerhaft ein erhöhtes Stressniveau etabliert. Und das ist schon ein gesellschaftlicher Trend, das ist kein individuelles Phänomen mehr.
Und dann gibt es da noch bemerkenswerte Unterschiede. Also Frauen sind mit 71% nochmal häufiger betroffen als Männer mit 60% und Jüngere deutlich stärker als Ältere. Ja, also Beispiel Menschen über 60 berichten nur zu 38% von regelmäßigem Stress. Und das spiegelt auch genau das wider, was wir auch in den Unternehmen sehen. Belastung entsteht vor allem in Phasen, in denen auch berufliche, familiäre, gesellschaftliche Anforderungen gleichzeitig sehr hoch sind.
Auch regional ist die Lage unterschiedlich. Berlin-Brandenburg zum Beispiel und auch die Rhein-Main-Saar-Region liegen bei über 70% Stresshäufigkeit. Norddeutschland bei nur 58%. Ja. Das zeigt erstmal so ganz grob gesagt Pendelwege, das urbane Umfeld, Wohnraumsituationen, aber auch Arbeitsverdichtung wirken sich eben auch direkt auf das Stressempfinden aus. Also grob vorweg gesagt.
Ja, was auch spannend ist, annähernd 2 von 3 Menschen sagen, dass das Leben heute stressiger ist als vor 15 bis 20 Jahren. Ja? Unabhängig davon, wie sie aktuell belastet sind. Mhm. Ja? Also am Ende zeigt das ja, es hat sich irgendwo ein kollektives Gefühl der Daueranspannung entwickelt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also punktueller Stress ist ja nicht verkehrt. Es geht eher, wenn es zu einer Daueranspannung wird, dann sind die Konsequenzen halt gravierend.
Ja. Ja. Und warum machen wir das in unserem Podcast heute? Natürlich ist es ein Thema für Unternehmen, denn für Unternehmen bedeutet das schlicht, wenn Stress sozusagen die Grundstimmung ist, dann müssen Strukturen das kompensieren oder man muss natürlich auch schauen, welcher Stress kommt denn auch durch die Arbeit. Ja, und deswegen nehmen wir uns diesen Bericht heute intensiv vor und wollen mal einsteigen mit dem ersten Thema, nämlich das wir schon dort sehen, dass der Stress heute andere Quellen hat als vielleicht noch so früher. Und der Report fragt nämlich, was stresst die Menschen eigentlich wirklich? Und da steht ganz oben hohe Ansprüche an sich selbst. Das sagen nämlich 2/3 aller Gestressten.
Ja, das ist hochspannend. Ja, das zeigt auch eine gewisse Relativität. Der Stress letztens als Konsequenz oder als Relation der eigenen Ansprüche, das ist ein Punkt, der auch oft falsch verstanden wird. Also der Selbstanspruch entsteht nicht durch die Arbeit. Den ertragen die Menschen ja mit sich oder bringen sie mit. Ja? Mhm. Der Stress entsteht natürlich dann, wenn dieser Anspruch immer schwerer erfüllbar wird, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, die Arbeitsbelastung steigt, weil der Kontext unsicherer wird oder unklarer wird oder bei Krisen oder Konflikte das System, die Organisation schwächen. Ne?
Ja, also das ist im Prinzip ein neuer Anspruch auch für die Unternehmen, ne? Wenn sozusagen der Anspruch nicht mehr erfüllt wird beim Individuum. Und der Bericht zeigt ja auch noch was anderes. Der Bericht zeigt dann vielleicht auch ergänzend zu diesem Thema, dass erstmals politische und gesellschaftliche Stressoren wirklich hier auffällig sind. Die landen nämlich sofort auf Platz 3. Dass mehr als 60% sich durch Kriege belastet fühlen, fast 60% durch politische Polarisierung. Also das kann man dann, muss man auch mit einbeziehen eben. Und dass über 50%, ich sag mal, sich Sorgen machen auch die innere Sicherheit. Also alles gesellschaftlich-politische Themen.
Denn genau das sehen wir auch in unseren Projekten sogar massiv. Also die Teams, die kommen nicht unbelastet zur Arbeit. Ja? Die starten den Tag oft schon mit weniger verfügbarer Energie. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum selbst stabile Teams heute schneller an ihre Grenzen kommen, obwohl sich an der Arbeit selbst ja gar nicht so viel verändert hat.
Ja, ich denke da auch gerade an ein Unternehmen aus der Industrie, das wir begleiten. Da haben die Mitarbeitenden in der Analyse häufig Begriffe genannt, ne, wie Krieg, Nachrichten, Zukunftssorgen und so weiter. Und das sind ja per se erstmal keine betrieblichen Themen, aber sie wirken in die Arbeit hinein.
Ja, die verstärken. Am Ende verstärken dann auch das, was das. Ja. Deswegen reicht natürlich auch die Frage, hey, moin, wie geht's euch? Also das reicht halt einfach nicht mehr. Man muss wirklich verstehen, welche Bedingungen diesen Stress, der da ist, auch noch verstärken oder umgekehrt auch abfedern können.
Ja, und vielleicht zu einem weiteren Punkt, was der Bericht nämlich auch zeigt, wie sich dieser Stress auch gesundheitlich auswirkt im Prinzip. Ne? Also Stress, du hast vorhin gesagt, kann ja auch mal gut sein, aber andauernder Stress, der auch dann noch chronisch wird, natürlich hat ja auch medizinische Folgen, zieht er nach sich. Und da berichten eben die gestressten Menschen, ich meine, wir sehen es in unseren Analysen ja auch ständig, immer wieder, sie berichten viel häufiger von körperlichen Beschwerden auch, ne? Über 60% Muskelverspannungen, Rückenschmerzen, Erschöpfung, Schlafstörungen. Das ist in unseren Analysen tatsächlich ja fast immer einer der Hauptattribute, wenn wir dort an die Gesundheitsfaktoren gehen.
Ja, und das Spannende wirklich zum Vergleich, bei selten gestressten Personen liegen diese Werte um 20-30% Nicht Prozent, sondern Prozentpunkte niedriger. Ja, das ist also kein Zufall, das ist ein stabiles Muster, was auch über alle bisherigen Stressreports hinweggeht. Und es zeigt am Ende auch wieder diese ursprüngliche Klugheit der Gesundheitsdefinition der WHO von 1948. Es ist also neben nicht nur die physische Gesundheit. Gesundheit ist dann, wenn wirklich physische, psychische und soziale Komponenten, wenn diese drei Dimensionen sich in einem guten Zustand wohlbefinden zu finden, ja. Weil sonst guckt man physische Konsequenzen an und versucht, die anzugehen, aber die Ursachen liegen in mentalen Themen, ja. Und dann mache ich Achtsamkeit und Yoga und Meditation, aber verstehe nicht, dass eigentlich die Ursachen eigentlich aus organisatorischen, systemischen, sozialen, anderen Komponenten kommen. Ja, also es geht eigentlich darum, immer an die Wurzel des Problems zu kommen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist das Offensichtliche, ne? Also wenn jemand gebückt läuft, weil er Rückenschmerzen hat, dann oder wenn einer gebückt läuft, vermute ich da Rückenschmerzen oder irgendwas in diese Richtung. Aber vielleicht kann es auch was ganz anderes sein. Vielleicht kann es eine innere Belastung sein, ne? Vielleicht sogar Unsicherheit und so weiter. Ja. Und das ist eben, ich würde sagen, zumindest die Unternehmen, die wir auch betreuen und darüber hinaus sicherlich auch viele weitere, man betrachtet diese Themen schon mehr. Ne? Also das ist schon so mehr im Bewusstsein angekommen, dass auch, ich sag mal, so Faktoren wie innere Unruhe, Unsicherheit, Wut, Gereiztheit, ich sag mal auch so eine Stimmungslage oder so, dass das schon anders wahrgenommen wird als früher und auch als ein Output sozusagen wahrgenommen wird. Also das kommt dann vielleicht wo irgendwo her. Und dass man dann nicht mehr den Stuhl hat oder andere Bedingungen hat, die vielleicht ergonomisch sind, die dann natürlich Rückenschmerzen verursachen. Also da sucht man schon die Ursache bei was anderem dann. Nicht immer, ne, wie du schon sagst. Vielleicht ist das auch das Achtsamkeitstraining, was man dann anbietet, wenn dann jemand irgendwie sich so selber augenscheinlich mental irgendwie belastet fühlt. Aber ich glaube schon, da geht's in die Richtung. Ne?
Ja, übertragen wir das jetzt mal auf die Business-Health-Logik. Also Stress wirkt gleichzeitig auf Health, Gesundheit, Performance und auch auf Work Environment, auf die Arbeitsumgebung. Ja? Menschen treffen schlechtere Entscheidungen. Sie machen mehr Fehler, sind weniger kreativ, weniger innovativ. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht so können, wie sie eigentlich wollen. Ne?
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, dass wenn wir jetzt hier über Stress reden und welche Auswirkungen hat das, dann hat das eben nicht nur gesundheitliche Auswirkungen, sondern hat das Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg letztendlich. Das sprichst du damit ja auch an, ne? Und sie treffen schlechtere Entscheidungen, ne? Dann werden Fehler gemacht und dann ist natürlich irgendwas für das Unternehmen, was dann schlecht läuft. Ich glaube, das ist wichtig, diese Kette zu betrachten und mal ein Beispiel vielleicht. Aus dem öffentlichen Sektor, wo zwei Abteilungen, ne, exakt gleiche Aufgaben haben. Die eine Abteilung deutlich erhöhte Erschöpfungswerte. Und wir sehen dort, klar, mehr Unterbrechungen, mehr Anforderungen, die so ad hoc kommen, mehr Unklarheit in der Rollen, im Rollenverständnis und so weiter. Und also ich sag mal, Symptome und Ursachen lagen nicht beim Menschen, ne? Sondern sie lagen in den Systemen und dann konnten auch ganz unterschiedlich diese Aufgaben, diese Leistungen nur erbracht werden.
Ja, und genau deshalb ist ja Stress nicht einfach ein weiches Gefühl. Es ist ein hartes Organisationssignal. Ja, also immer verstanden, dass wir nicht über mal punktuelle Stressmomente sprechen, sondern eine längerfristige, dauerhafte Belastung letzten Endes, Stressbelastung. Ja.
Richtig, ja. Und wenn wir dann darüber sprechen, egal ob der Stress jetzt erst einmal egal, ob der Stress jetzt von zu Hause mitgebracht wird oder ob man ihn auf der Arbeit erlebt, zeigt der Bericht auch sehr deutlich, dass Arbeit hier der Hauptstressverstärker ist. Ja? Sozusagen, egal ob er durch die Arbeit entsteht oder ob er von zu Hause mitgebracht wird, die stärksten Stressauslöser im Arbeitsumfeld sind auch im Bericht klar benannt. Es geht um zu viel Arbeit. 68% geben das an. Termindruck auch mit über 60%. Unterbrechungen, ich sag mal, der Klassiker eigentlich, eine Informationsflut auch mit 50%. Ich glaube, das hätte man sich vor einigen Jahrzehnten in der Behörde noch gar nicht vorstellen können. Regelmäßige Überstunden und diese Themen, ne?
Ja, nun würde man natürlich sozusagen aus klassischer Perspektive sagen, na, so ist es halt. Ja. Arbeit ist kein Ponyhof. Da wird hart gearbeitet werden, Termindruck, Unterbrechung, alles, das gehört alles dazu. Naja, wenn man dann eben akzeptiert, dass die Leistung dadurch deutlich geringer ist, dann betrachtet man das so. Aber die Faktoren, was man sieht, sind ja Faktoren, die durch Strukturen entstehen und nicht durch Individualverhalten. Ja, es ist nicht, dass da jemand faul ist und weil er faul ist, ist zu viel Arbeit dann gleich Stress wegen, ja. Wenn die Arbeit nicht so gut organisiert ist oder schlecht organisiert ist, dann wird sie automatisch stressverstärkend. Ja?
Ja, wie wir auch in der letzten Folge auch, finde ich, angesprochen haben, ne, dass es hier dann nicht so sehr um das Individuum geht, es zu individuell zu fördern, sondern wirklich die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ne? Also ich sag mal, wenn die Anweisungen, die Arbeitsanweisungen nicht gut sind, dann klar, können die fürs Individuum nicht gut sein, aber meistens betreffen sie ja das ganze Team oder das ganze Team hat davon Vor- oder Nachteile. Wenn der Handlungsspielraum nicht groß ist, genug ist oder wenn generell eine schlechte Stimmung im Team herrscht, du hast so in der letzten Woche das Thema im Leistungssport auch angesprochen, da kann man als Team keine Leistung erbringen, wenn sich gegenseitig da man nicht einig ist, wie man vorankommen will, Ziele erreichen will. Oder aber auch wie, ich sag mal, wenn Themen, Klassiker, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn das nicht im Einklang ist, das hat natürlich Auswirkungen auf wie der Stress verarbeitet wird und das wiederum, wie wirkt sich Stress aus, hat dann ja auf Leistung einen enormen Einfluss.
Ja, ja. Und das sind eben, wie gesagt, keine weichen Faktoren, da geht es um harte Themen, die direkten Einfluss auf ein Betriebsergebnis haben. Ja. Aber ja, wo es spannend wird, und bei diesem Thema, und zwar total spannend, ist, und das sehen wir auch bei unseren Projekten, dass schon kleine Eingriffe, ja, Priorisierung, Schnittstellenklärung vielleicht oder reduzierte Unterbrechung sofort messbare Stressreduktion bringen können. Ja, es ist nicht Gott gegeben, dass es so sein muss. Und das ist ja eigentlich die positive Nachricht.
Vielleicht noch als Ergänzung dazu, im Bericht wird es auch ganz deutlich formuliert und das ist spannend an der Stelle, weil du von kleinen Eingriffen sprichst. Die kleinen Eingriffe sind dann eben nicht Resilienztraining. Sorry, dass wir das nochmal sagen müssen. Das wäre ja auch ein kleiner Eingriff, sondern die anderen kleinen Eingriffe, die du angesprochen hast. Ne? Diese Dinge, die so ein Arbeitsumfeld vielleicht zu Belastungen führen. Die Strukturen müssen gesundheitsförderlich sein. So, und das trifft
ja, das
den
ist so ein Begriff,
Kern eigentlich dessen, was wir eigentlich auch mit Business Health immer meinen, ne?
Ja, genau. Die Strukturen müssen gesundheitsförderlich sein. Und das ist vielleicht auch das große Missverständnis. Betriebliche Gesundheitsförderung. Schön, wenn ich Obst esse oder ein Jobrad habe, alles. Aber am Ende dreht sich es wirklich um die Strukturen, die gesundheitsförderlich sein müssen.
Ja. Naja, gut, dass du es nochmal so deutlich auch betonst. Ja, und dann haben wir im Vorfeld zu unserer Podcast-Folge heute, weil der Bericht ja jetzt auch schon 10 Tage raus ist, mal so eine kleine Umfrage gestartet und wir haben Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern erhalten. Was möchtet ihr denn eigentlich so in der, wenn wir den Bericht analysieren, nochmal besonders hervorgehoben bekommen? Und da war ein Punkt dabei, wir sind auf andere jetzt schon eingegangen, aber einer war dabei, schaut doch mal, ob es da Branchenunterschiede gibt eigentlich in dem Bericht. So, und jetzt müssen wir leider sagen, naja, im Bericht lassen sie sich so nicht darstellen. Aber wenn wir mal die Erkenntnisse aus dem Bericht mit unseren Projekten so übereinanderlegen, dann zeichnet sich doch schon ein klares Bild und da wollen wir jetzt gerne noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, also am stärksten betroffen sind Branchen mit einer hohen Taktung und vielen Unterbrechungen. Also das Gesundheitswesen, Pflege, Logistik, Service, aber auch Verwaltung mit Bürgerkontakt. Ja. Dort entsteht Stress, weil die Arbeit teilweise unplanbar ist und Unterholung kaum integriert werden kann.
Ja, das sehen wir vor allen Dingen in unseren Ergebnissen. Und was wir auch sehen, ist, dass gerade in Wissensarbeit, IT, da sind es weniger externe Unterbrechungen, sondern da ist es oft die Komplexität der Aufgaben, also viele parallele Projekte, hohe Autonomie, weil Entscheidungen müssen selbstständig getroffen werden. Auch der hohe Selbstanspruch, der ja auch im TK-Bericht deutlich wird, kann dort nicht immer bewerkstelligt werden. Und dann letztendlich auch wenig Zeit für Fokus und so weiter. Also das sind dann schon sehr auffällige Merkmale, gerade in diesen Bereichen, in diesen Branchen.
Mhm. Ja. In der Industrie hingegen, da sehen wir 2 erkennbare Muster. Produktion. Gleich Erschöpfung, Schlafprobleme, Schichtstress und in den kaufmännischen Bereichen eher Schnittstellenstress, Priorisierungsprobleme, Informationsflut.
Ja, also wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, Schlafprobleme ja auch hier im TK-Bericht deutlich nochmal hervorgehoben. Wir sehen sie tatsächlich branchenübergreifend, aber in den, wie du es schon sagst, in den produzierenden Bereichen nicht nur aufgrund von Schicht, sondern eher aufgrund von anderen Einflussfaktoren, die dann auch individueller sind. Aber das ist auch ein Punkt, es liegt nicht immer nur an der Schichtarbeit, die Zusammenhänge. Und noch ergänzend dazu, Schlafprobleme ziehen sich eigentlich mittlerweile über alle Branchen auch hinweg. Aber wie du schon sagst, also als sehr deutlichen Faktor, wie du schon sagst, in der Produktion dann nochmal ein bisschen mehr. Ja. Und da kommen dann, wenn wir uns nochmal den öffentlichen Sektor anschauen, da kommen dann nochmal andere Stressoren hinzu, die wir auch im Bericht, im TK-Bericht ja jetzt hier gesehen haben, nämlich die politischen Dimensionen, die dann aber nicht nur extern sind, die jeder wahrnimmt, sondern auch die innerhalb einer Organisation im öffentlichen Sektor nämlich stattfinden. Und dann die angesprochenen Themen Bürgerkontakt, ich sag mal generell Personalmangel, überall da, wo der auftaucht, besondere hohe Stressoren, die nach sich ziehen und dann auch, ich sag mal, oftmals so starre Strukturen, gerade in Behörden.
Ja, also das Entscheidende ist tatsächlich, jede Branche hat ihren eigenen Stressmechanismus, gewissermaßen, aber die Logik dahinter, die ist überall gleich. Stress entsteht dort, wo Anforderungen und Rahmenbedingungen nicht matchen, in gewissem Sinne. Mhm. Vielleicht auch die Frage, dass, oder eine Erkenntnis, das Abschalten. Warum funktioniert heute nicht mehr so sehr Abschalten? Ja? Also ein Drittel der Bewerbstätigen schafft es abends oder am Wochenende nicht abzuschalten und ein Viertel sogar nicht einmal im Urlaub.
Ja, 42% fühlen sich durch die Arbeit oft abgearbeitet oder verbraucht. Also das ist ein klares Zeichen, dass Erholung nicht mehr ausreichend gelingt. Ne?
Ja. Der Report spricht an dieser Stelle auch von fehlender Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Ja? Mhm. Da würden wir, glaube ich, sagen, es gibt zu wenig Planbarkeit und zu viel ständige Aktivierung.
Ja, dieses Beispiel, wo Führungskräfte dann abends nochmal eben kurz die Mails checken. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Und dann auch ohne Erwartung einer Antwort, ne? Also wenn man vielleicht nochmal eine Mail rausschickt oder so. Aber dass man dann als Mitarbeitender schon irgendwie so das Gefühl hat, naja, aber da wird doch was erwartet, obwohl es gar nicht so ist. Also fehlen Absprachen vielleicht auch. Und ja, das hält einen wach und dann ist man auch natürlich nicht, dann schaltet man nicht ab, das ist doch ganz klar.
Ja, was das eher darauf hindeutet, dass am Ende Abschalten nicht ein individuelles Talent ist, sondern es ein Stück weit auch ein Resultat ist von klaren oder umgekehrt auch eben unklaren Strukturen.
Ja, es ist vielleicht ein banales Beispiel, aber es ist eines, was, finde ich, wieder zeigt, natürlich kann ich als Individuum sagen, nö, ich lese einfach keine E-Mails mehr dann. Oder ich schreibe die zwar raus, schicke die raus, aber ich erwarte ja nicht, dass du sie liest. Aber wenn es da keine klaren Absprachen gibt, wie das denn in Ordnung ist für alle, dann wird jedes Individuum da immer mit sich hadern und wird jeder irgendwie überlegen, so, naja, das stresst einen dann, weil ich jetzt nicht weiß, wie ist das jetzt hier? Ist das okay, wenn ich jetzt nicht antworte? Nein, aber er hat gesagt, es ist okay, aber vielleicht doch nicht. Also da muss es ganz klare Absprachen geben und dann sind wir nicht beim Individuum, das es zu entscheiden hat und das eine kommt besser klar als der andere, sondern dann geht es wirklich um, in diesem banalen Beispiel, um Absprachen, um klare Regeln. Und dann entsteht dieser Stress gar nicht, beziehungsweise er lässt sich dann auch schnell beiseite schieben. Und ja, vielleicht nochmal zurück zum Bericht. Dort wird auch sehr deutlich, finde ich, gesagt, was Unternehmen jetzt auch konkret tun müssen. Also wir haben ja gesagt, es ist ein generell übergreifender Stressreport, der auch in viele Dimensionen hineinspielt, aber er hat direkt oder indirekt natürlich immer mit der Arbeit zu tun. Und deswegen ist es für uns ja auch ein Thema. Was können Unternehmen tun? Und da lassen sich aus dem Stressreport ganz klar drei Aufgaben ableiten. Das eine ist, Strukturen schaffen, die sozusagen entlastend wirken. Erstens. Zweitens, Führung stärken, die so unterstützen, dass sie auch wirklich ihre Rolle wahrnehmen kann, wie sie sie nämlich wahrzunehmen hat oder auch will. Und dass man Räume schafft für Austausch, ja, wie wir es auch nennen, für Dialog. Und das eben nicht einmal im Jahr, sondern regelmäßig, weil das ganz entscheidende Faktoren sind, wie man dann auch mal Belastungen aushalten kann.
Ja, und da sind wir natürlich im Herzen, was uns hier, Wolfgang, ja täglich beschäftigt. Was wir tun, ist nichts anderes, als wir den Unternehmen die Daten geben, die Daten zur Verfügung stellen, damit diese Dinge möglich werden. Denn dass die drei Punkte, die du da angesprochen hast, die gehen ja nur, wenn man weiß, wo Stress entsteht. Ja, Data und Dialog, das ist kein Buzzword, sondern ist es wirklich eine Arbeitsweise. Die richtigen Daten zu bekommen, sie zu verstehen, Gespräche führen und auch strukturell handeln. Ja, das ist am Ende die Zauberformel.
Ja, und vielleicht nochmal, weil du das ansprichst, da beschäftigen wir uns ja tagtäglich. Vielleicht ist es nochmal so auf den Punkt gebracht. Also wir müssen das, was subjektiv wahrgenommen wird, nicht außer Acht lassen. Das ist wichtig, aber wir müssen es mit objektiven Bewertungen oder objektiver Beurteilung auch mal in Verbindung bringen. Weil manchmal liegen wir richtig, manchmal liegen wir falsch. Und vor allen Dingen neue Erkenntnisse hinzufügen, die es per se oder de facto heute einfach oft nicht gibt. Und mindestens nämlich zu erkennen, wie hängt denn eigentlich Leistung und mit Gesundheit zusammen. Und dann erkennt man, was die Treiber sind, um hier wirklich Gesundheit, aber auch Leistung zu fördern.
Ja, und immer wieder ganz wichtig, es geht nicht darum, Wellnessprogramme aufzubauen. Also das ist ja oft dann in die Ecke, wird das ja dann sehr schnell gestellt. Nein, es geht darum, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Menschen ihren Anspruch an gute Arbeit erfüllen können, ohne auszubrennen.
Genau so ist es. Ja, also kommen wir zum Abschluss heute und ja, ich würde mal sagen, was lernen wir aus der Folge heute? Was ist am Anfang gesagt? Heute wird es stressig. Ja, Deutschland ist im Stress, ne? Aber vielleicht auch lernen wir daraus, Stress muss kein Naturgesetz sein. Also es entsteht aus Rahmenbedingungen, die wir tagtäglich gestalten. Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, auch die absolut gute Nachricht dabei in diesem ganzen Thema, dass die Organisationen genau an dieser Stelle einen enormen Hebel haben. Ja, nicht so sehr nur durch Maßnahmen, Paket oder so, sondern durch Klarheit, Prioritäten und echte Führung.
Ja, der Stressreport zeigt schon sehr deutlich die Symptome und ich sag mal, gute Organisationsarbeit würde die Ursachen zeigen und daran arbeiten.
Ja, und wie es immer ist, wer die Ursache versteht und nur der die Ursache versteht, kann letztendlich Gesundheit und Leistung auch nachhaltig erzeugen.
Ja, genau. So, ja, das war Folge 58 von Endlich Montag. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Und wie immer gilt, eine schöne Woche euch und bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.